Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also immer Notfalltasche habe ich immer im Auto gehabt. Und waschen tut man sich ja entweder bei Bekannten oder wo ich hier in Berlin gewesen ist, bin ich in eine Bäckerei gegangen und da war eine Toilette.
Die Frauen verstecken das mehr als die Männer. Den Männern, ich weiß nicht, scheint es weniger auszumachen, dass die ganze Welt das sehen kann. Und für Frauen ist das immer noch irgendwie peinlich, denke ich. Man erzählt es halt nicht und man versucht so auszusehen wie jeder normale Bürger.
Da die Gefahr ist aber meiner Meinung nach da, dass die dann versuchen, bei Männern unterzukommen, ne? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Wenn ich aber dreimal die Woche abends in irgendeine Kneipe gehen muss, um zu gucken, ob mich irgendein Typ abschleppt oder so, dann wird es gefährlich. Und parierst du nicht, bist du draußen, ne?
Draußen, unter der Brücke oder auf der Parkbank, sieht man selten Frauen, die obdachlos sind. Denn wenn Frauen ihre Wohnung verlieren, schlagen sie sich oft durch, indem sie bei Bekannten oder Freunden Unterschlupf finden. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mindestens 59.000 Betroffene. Viele von ihnen sind vor Gewalt geflohen oder sie haben in der Zeit ohne Dach über dem Kopf Übergriffe erfahren. Deshalb brauchen sie ganz besonderen Schutz und separate Hilfsangebote. Wie eine angemessene Unterstützung für Frauen aussehen muss und welche sinnvollen Angebote es schon gibt, das habe ich mir angesehen. Die Unsichtbaren, wenn Frauen ohne Obdach sind. Das ist das Thema im Wochenendjournal heute mit Stefanie Gebert. Schön, dass Sie dabei sind.
What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time.
This is so good, huh? Ja. Ist das nett?
Ilse Kramer zündet sich eine Zigarette an. Wir stehen geschützt vor der Kälte in einem Hauseingang im Kölner Norden. Das Rauchen ist ein Laster, das sich die 63-Jährige über all die Jahre geleistet hat, auch in der Zeit, als das Geld für vieles andere nicht mehr reichte.
Ich habe einen Job bei der AWO und mache hier meine Sachen, ne? Und denke mir zwar so, okay, ich erlaube mir keinen großartigen Luxus, ne? Ich gehe mir keine neuen Klamotten kaufen, ich mache nichts, ne? Und ich weiß, dass 6 Euro am Tag eigentlich scheiße sind, ne? Aber das ist mir sowas von egal.
Ilse Kramer ist direkt. Sie hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Ohne Umschweife erzählt sie mir an diesem Abend Anfang November von ihrer Zeit ohne eigenes Dach über dem Kopf. Inzwischen sitzen wir im Warmen mit einer Tasse Kaffee auf dem Tisch in einem Gemeinschaftsraum der Obdachloseninitiative Bauen, Wohnen, Arbeiten. Ilse Kramer hat ein bewegtes Leben hinter sich. Als Schülerin lief sie von zu Hause weg, hat später Häuser besetzt, ständig den Wohnort gewechselt. Die kleine Frau mit dem leicht gebückten Gang war Anfang 50, als sie den Boden unter den Füßen verlor, schließlich aus der Wohnung gekündigt wurde. Diesen Tag wird die gebürtige Kölnerin nicht vergessen.
Ziemlich schockreich. Also zumal ich habe die Kündigung von der Wohnung gekriegt und bin dann zum Wohnungsamt und dann haben die gesagt, ja 3 Monate Verlängerung, mehr nicht. Zu der Zeit war ich aber auch noch ein bisschen blöd, also ich habe dann nicht weiter darüber nachgedacht, ne, was das für mich dann bedeutet. Also wenn mir das heute passieren würde, ich habe damals eine Bekannte gehabt, die hat auf dem Sozialamt, aber außerhalb von Köln gearbeitet. Ich hätte mich nie getraut, die anzurufen, ne.
Um nach Hilfe zu bitten?
Um nach Hilfe zu bitten.
Was heißt denn, Sie waren zu blöd? Waren Sie naiv? Haben Sie es versucht zu
ver... Ich habe einfach gesagt, so, ich kriege das schon alleine hin. Und ich vertusche das erstmal schön. Ne?
Das heißt, Sie haben einfach Mieten nicht mehr bezahlt? Genau.
Ja, ja, ich konnte dann, war auch irgendwann, konnte ich die Miete auch nicht mehr bezahlen, weil ich ja kein Geld mehr hatte. Ne?
Weil Sie arbeitslos geworden sind? Ja. Oder? Und dann, also nochmal der Moment, wo Sie realisiert haben, so, jetzt muss ich mich aber wirklich auf den Hosenboden setzen oder jetzt muss ich mich wirklich kümmern. Was war das für ein Moment?
Ja, das war jetzt so, jetzt hier so Anfang November 2007. Also ich habe hier auf dem Gelände gewohnt, in drei verschiedenen Wohnungen mit.
Wie sind Sie denn an die gekommen?
Also ich bin einen kannte ich, der eine war mein ehemaliger Nachbar. Ich glaube, da war ich sogar ein halbes Jahr. Und dann ging das mal hier, mal da. Also, es hat funktioniert.
Aber wohlgefühlt haben Sie sich nicht?
Nein, ich wollte eine eigene Wohnung haben. Ich möchte meinen abgeschlossenen Raum haben. Oder sagen können, so, das ist mein Ding. Und wenn ich keine Lust mehr habe, mache ich die Tür hinter mir zu. Und das war halt in dem Fall nicht die Möglichkeit.
Haben Sie dann da auf Sofas geschlafen? Oder hatten die Möglichkeit, dass Sie ein eigenes Bett hatten?
Am Anfang war ein Zimmer, was aber eine Durchgangswohnung war, weißt du, so. Und es waren halt zwei Männer, die verheiratet waren, also waren mit den ersten, die in Köln geheiratet haben. Und die hatten halt ein Zimmer. Und dann steppte da der Bär in der Wohnung, ne? Und dann habe ich bei einer Frau hier oben mitgeschlafen, mit zwei kleinen Kindern. Da war aber zum Teil noch eine andere Frau mit dabei. Das heißt, wir waren dann mehr oder weniger zu dritt mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung. Und irgendwann hat das halt nicht mehr funktioniert.
Warum hat es nicht mehr funktioniert? Wo hat es dann geknallt? Oder was?
Du hattest halt keinen eigenen Raum. Du warst halt darauf angewiesen, so, boah, hoffentlich ist die jetzt nicht besoffen, damit du da nicht in die Wohnung reinkommst oder sonst was. Ne? Oder du musst aufpassen, du darfst sie nicht sauer machen und du musst dich überall benehmen und du darfst nicht anecken. Ne? Was ich ja auch gar nicht so schlimm finde. Ich weiß ja auch, dass man das nicht darf, ne? Aber ich war irgendwann, habe ich echt gedacht, so, no, geht nicht mehr, ne?
Aber es fand sich erstmal keine andere Lösung für Ilse Kramer. Sie hatte zwar einen neuen Job, aber die Wohnungssuche blieb erfolglos und es gab viel Ablehnung. Auch im Bekanntenkreis.
Also ein Freund von mir meinte damals, so, ist mir egal, mein Kind ist noch klein, bei uns kannst du nicht schlafen. Und alle anderen, ich habe da schön drüber geschwiegen.
Also versteckt?
Ja. Also das war auch ganz klar, dass ich da nicht drüber spreche.
Warum nicht?
Weil ich dann meinen Job losgeworden wäre. Wobei wir nämlich wieder auf dieses Thema kommen, was sind Obdachlose, ne? Die klauen, die saufen, die nehmen Drogen, ne?
Dieses Verstecken ist ja auch relativ typisch für Biografien von Frauen gerade, die in die Obdachlosigkeit geraten.
Eigentlich ja, weil ich glaube, es gibt mehr Frauen, die so handeln wie Männer. Oder was ich auch festgestellt habe, dass wohnungslose oder obdachlose Frauen mehr auf sich selber achten, um halt nicht so aufzufallen.
Was heißt das genau? Also vom Äußerlichen, dass man...
Vom Äußerlichen her, dass sie geschminkt sind, aber unauffällig geschminkt, ne? Dass sie nicht auffällig rumlaufen.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, gerade, dass man sagt, dass obdachlose Frauen versuchen, es zu verstecken, indem sie so ähnlich wie Sie eine Art Couchsurfing betreiben, genau. Also regelmäßig bei Freunden oder Freundinnen unterkommen.
Ja, ja. Die Gefahr ist aber meiner Meinung nach da, dass sie dann versuchen, bei Männern unterzukommen. Ne? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Also solange ich weiß, dass ich, was weiß ich, 10 Freunde habe, wo ich jeweils 3 Nächte schlafen kann oder so, Freunde, ist das alles in Ordnung. Wenn ich aber 3-mal die Woche abends in irgendeine Kneipe gehen muss, um zu gucken, ob mich irgendein Typ abschleppt oder so, dann wird es gefährlich. Und parierst du nicht, bist du draußen, ne?
Unter freiem Himmel, also im Park oder unter der Brücke, musste Ilse Kramer nie schlafen. Auch in der Notunterkunft nicht. Die großen Schlafsäle und die fehlende Privatsphäre schreckten sie ab. Schließlich landete Ilse Kramer bei einer Einrichtung der katholischen Kirche für wohnungslose Frauen, dem Elisabeth-Freihaus.
Und nach 3 Tagen haben die gesagt, ja, das ist nur eine Überbrückung und müssen jetzt gucken, wo du hingehst. Und dann haben sie mich dann halt in diese Zwangs-WG da, das konnte ich mir dann angucken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist halt Winter, ne? Lieber Zwangs-WG wie gar nichts. Aber das war halt auch schon der Horror.
Warum war das so schlimm?
Wir haben da mit 12 Leuten in einem ganz kleinen Haus drin gewohnt und 12 total unterschiedliche Menschen. Ne? Und das ist nicht mein Ding. Ich habe schon mit 12 Leuten in einem Haus gelebt. Mit 12 Leuten, mit denen ich in einem Haus leben wollte. Oder wo ich mir gezielt ausgesucht habe, mit denen ziehe ich jetzt zusammen. Ne? Und wenn es zwangsweise war oder durch Hausbesetzung oder sonst was, ne? Aber halt nicht einfach so, weil es jetzt nötig ist. Ne?
Was entstehen da für Konflikte?
Ich hatte einen Konflikt mit den zwei Frauen, mit denen ich auf einer Etage gewohnt habe, weil wir total unterschiedlich waren. Und das ging gar nicht. Also ich bin arbeiten gegangen und bin halt morgens da weg und abends wieder gekommen oder so. Nur die eine von denen, die ist abends um 6 schlafen gegangen. Ich weiß nicht wieso. Und ist morgens um 3 hat die angefangen rumzugeistern. Ne? Und die andere ähnlich. Und dann habe ich immer gedacht, so nein, ich will das nicht. Ne? Nein, ich mache das nicht. Ne? Dann gab es halt die Sozialarbeiter, die ständig da waren. Und nur, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich habe mir gedacht, bin ich hier im Kindergarten oder was? Ne?
14 lange Monate sollte Ilse Kramer von Haus zu Haus, von Couch zu Couch und Unterkunft zu Unterkunft ziehen. Dann fand sie eine Lösung. Aber das ist eine andere Geschichte, die sie mir am Ende dieser Sendung erzählen wird. Build me a house where I can live in. Build me a house where I can stay.
Letzte Woche hat eine Firma angerufen, dass sie dieses Wochenende eine Feier hätten. Und sie haben uns angeboten, die Reste von der Feier uns zu geben. Deshalb haben wir heute ein kleines Buffet. Ja?
Miriam Ramos öffnet die Töpfe und Schüsseln, die auf einer kleinen Anrichte in der Küche stehen.
Ich glaube, das ist Zucchini gerollt mit Schafkäse.
Die Sozialarbeiterin mit den Dreadlocks hat es eilig. Nachdem sie das Mittagsbuffet eröffnet hat, hetzt Miriam Ramos zurück in ihr Büro. Es wartet viel Arbeit auf sie. Ich bin im Frauentreffpunkt Sophie in einem Kellerraum in Berlin-Mitte. Es riecht nach Kaffee und Reis. An einem langen Tisch vor einer Küchenzeile sitzen 10 Frauen. Einige essen und unterhalten sich, andere starren ins Leere, schlafen oder sind in ein Buch vertieft. Auch im Nebenraum stehen ein paar Sessel zum Ausruhen und ein Schreibtisch mit Computer. Dieser Treff ist der Arbeitsplatz von Miriam Ramos, ein einzigartiges Angebot in Berlin.
Ich ärgere mich auch wieder immer darüber, dass die Menschen denken, Wohnungslose sind nur im Sommer oder von Montag bis Freitag. Die Wohnungslose sind immer da, aber alle Angebote, die hier in Berlin sind, sind von Montag bis Freitag. Und wo bleiben diese Menschen am Wochenende? Am Wochenende sind die Bibliotheken zu, Einkaufszentren sind auch zu und deshalb habe ich gesagt, ich glaube, von Freitag bis Montag ist gut. Ich weiß, viele sagen, du offerst deine Zeit da am Wochenende. Ich bin immer am Wochenende da. Sonntag, Feiertage, Weihnachten, Neues Jahr sind wir immer da. Mir macht nicht aus, am Wochenende zu arbeiten. Aber werden Frauen nicht am Wochenende geschlagen? Gerade am Wochenende sind die Frauen geschlagen. Dann gehe ich zu einer Ambulanz, ist zu am Wochenende. Und deshalb sagen wir, und ich bleibe da, wir offen am Wochenende.
In der Sophie gibt es nicht nur etwas Leckeres zu essen. Der Treffpunkt von der Köp-Johannschen Stiftung, einer der ältesten Stiftungen Berlins, bietet auch Beratung an. Die Frauen bekommen hier seit 10 Jahren Unterstützung, wenn sie ungewollt schwanger sind, wenn sie eine Ausbildung beginnen wollen und vor allem dann, wenn sie dringend eine Wohnung suchen, erzählt Miriam Ramos. Etwa 800 Frauen kommen pro Jahr. Viele von ihnen nutzen die Sophie außerdem zum Duschen und Wäschewaschen.
Die kommen hier, um sich zu pflegen. Es ist nicht diese Idee, dass man früher hatte, eine wohnungslose Person ist vernachlässigt. Alle stinken oder haben alte Kleider. Nein, bei uns nicht. Die kommen sehr, sehr schick angezogen. Wenn man sich nicht kennt, weil ich die da bin, auf der Straße sehe, würde ich nicht sagen, sie ist wohnungslos oder obdachlos. Das kann ich nicht man mehr erkennen.
Und dann müssen Sie aber Vertrauen aufbauen.
Ja, viele brauchen lange, wie eine Klientin, die ich hatte, die ich schon seit 10 Jahren kannte, von der Notübernachtung. Sie ist alkoholsüchtig. Und sie ist hier in diese neue Richtung gekommen und immer mit mir, bis ein Tag sie mir sagte, jetzt bin ich bereit, kannst du mir helfen? Dann haben wir angefangen, Ausweis, weil sie nicht mal einen Ausweis hatte, Ausweis und dem, zum Enter, Jobcenter, zuerst hat sie ein Wohnheim, Konto. Deshalb liebe ich hier bei der Stiftung zu arbeiten, weil das hier ist unbürokratisch. Ich kann selber entscheiden, wenn sie mir sagt, ich habe kein Geld für die Schufa, dann bezahle ich ja das, sofort und jetzt. Wir haben einen kleinen Notfonds, wo ich selber entscheide. Diese unbürokratische Hilfe muss sein.
Von der unbürokratischen Hilfe hat auch Iris profitiert. 53 Jahre alt, hochgewachsen, rot gefärbte Haare und bunt lackierte Nägel. Sie will mir ihren vollständigen Namen nicht nennen, als wir uns bei einer Tasse Kaffee in eine ruhige Ecke zurückgezogen haben. Aber Iris erzählt, dass sie obdachlos war. Erst in Neustadt in Rheinland-Pfalz, dann in Berlin. Sie ist vor der Gewalt ihres Partners geflohen.
Mein Selbstbewusstsein war ganz tief im Keller. Ich habe immer noch Ja und Amen gesagt, zu allen. Ich habe schon gehorcht. Bis dann irgendwann der Punkt ankam, wo die Gewalt ziemlich nah an mir war mit Feuer und so. Da, wo ich dann gesagt habe, nein.
Wie lange waren Sie mit dem Mann zusammen?
10 Jahre. Mhm. 10 Jahre und das ist jetzt, sagen wir mal, bin ich jetzt 7 Jahre weg von diesem Mann. Ja. Mhm. 10 Jahre war ich da und Gewalt und habe dann auch draußen geschlafen oder bei minus 20 Grad mich dann irgendwo, weil ich ja nun im Dorf war, in Neustadt unten war, mich irgendwo in Schuppen versteckt und habe da geschlafen, damit er mich nicht findet.
Viele Male hat Iris sich vor dem Partner versteckt und kehrte doch immer wieder zurück zu ihm, erzählt sie weiter. Selbst die Hilfe der Familie konnte die gebürtige Berlinerin nicht mehr annehmen.
Irgendwann hat man dann gar nicht mehr die Traute oder den Mut, nochmal zur Familie zu gehen und zu betteln, kann ich bei dir schlafen, weil die glauben mir nicht mehr. Weil jedes Mal sagt, jetzt ist Schluss, dann bleibt es Schluss und dann kommt der Spruch, na, gehst ja doch wieder hin. Und das ist das einfach, wo ich dann einfach sage, dann lieber im Auto oder irgendwo in der Scheune oder so, als mir das nochmal, weil meine Familie hat recht und ich selber muss sagen, ich wollte mir nicht eingestehen.
Aber das bedeutet auch, wenn Sie dann im Auto oder in Scheunen geschlafen haben, also wo wäscht man sich dann? Wo holt man sich die Klamotten her? Wovon lebt man dann?
Die Klamotten, sagen wir mal, da ich ja schon, wenn er mich rausgeschmissen hat oder so, habe ich ja gepackt. Also immer eine Notfalltasche habe ich immer im Auto gehabt. Und waschen tut man sich ja entweder bei Bekannten oder wo ich hier in Berlin gewesen bin, bin ich in eine Bäckerei gegangen und da war eine Toilette. Da habe ich mich gewaschen. Man, das hat den ganzen Tag dann gelaufen. Denn irgendwo was zu essen oder sich dann aufgehalten und dann abends geguckt und jetzt ist dunkel, jetzt kannst du wieder ins Auto. Und immer ausziehen im Auto, immer was anderes an, sonst friert man. Immer was Neues an.
Keine Angst gehabt, Übergriffe zu erleben oder so? Nee, immer abgeschlossen im Auto?
Immer das Auto abgeschlossen, auch von innen abgeschlossen und kein Radio an, hab nichts. Ich habe immer hinten im Sitz gelegen, so dass mich keiner sieht. Und teilweise habe ich das ja auch mit den Decken abgedeckt, also zumindest hinten. Ich habe mich dann immer so in die Ecken gestellt oder in die bestimmten Straßen gestellt, wo wirklich kein großer Verkehr oder ich schweige laufen, Leute laufen.
Das heißt, versucht unsichtbar zu sein im Grunde genommen.
Ja. Verstecken vor mich selber.
3 Jahre ist es jetzt her, dass Iris eine Bekannte zum Treffpunkt Sophie begleitete. Heute verdient Iris hier ein bisschen Geld, indem sie mit anpackt, kocht und Kontakt mit neuen Besucherinnen aufnimmt. Sozialarbeiterin Miriam Ramos hat ihr geholfen, eine eigene Wohnung und zurück in einen geregelten Alltag zu finden. Allein hätte sie es nie geschafft, sagt Iris. Die Bürokratie hat sie überfordert und die Vorbehalte in den Behörden. Darüber klagen beide Frauen.
Die Betroffenen haben ja nicht den Mut, sich da irgendwo zum Amt zu gehen, weil man ja nicht das Wissen hat. Und sollte man das Wissen haben, wird man so als runtergedrückt. Und wenn man schon selber kein Selbstbewusstsein mehr hat, oder die Stärke ja nicht hat. Und man geht da irgendwo hin und möchte Hilfe haben. Und die Frau, oder ist er ja wer, denn so mit dir spricht, dann ist das doch automatisch, sagst du, da gehe ich nie wieder hin, dann bleibe ich lieber auf der Straße. Weil ich meine, liegt auch viel an der Depression und man wurde unterdrückt und man hat auch gar nicht die Kraft oder den Mut. Aber um die Stärke zu haben, und dann muss man erstmal den Schritt haben. Und wenn man den ersten Schritt hat, dann schafft man es. Aber der Schritt, der ist ziemlich lang und weit.
Und der erste Schritt kann ja niederschwelliges Angebot wie das, der Treffpunkt hier sein. Begleiten Sie auch auf Ämter, sodass jemand wie eine Art Anwalt sozusagen dabei ist?
Unsere Beratung ist anonym und freiwillig. Einige benutzen nur diese Möglichkeiten, Dusche, Wäsche, Computer. Und viele kommen auch durch Beratung. Und dann frage ich immer, schaffen Sie das alleine? Wollen Sie alleine gehen oder soll ich mitkommen? In der Regel sagen die Mehrheit, ja, ich brauche Begleitung. Und dann begleite ich auch die Frauen. Manchmal mit Kleinigkeiten kann man vieles ändern. Aber wenn man so viel wartet, verliert man diesen Mut, diese Geduld ist nicht mehr da. Und wenn immer Steine auf dem Wege gelegt sind, man verliert diesen Mut.
Lernen Sie die Ämter auch so kennen, wie wir es gerade gehört haben, nämlich, dass die Frauen da klein gemacht werden?
Sogar ich. Ich komme und die frage nicht, wer sind Sie, sondern, ah, Sie sind die Hilfesuchende. Ich sage, nein, ich bin die Sozialarbeiterin. Aus Grund meiner Aussehen, mit meinem Migrationshintergrund, die denken fast alle, ich bin der Mensch, der Hilfe sucht.
Und ist die Ansprache wirklich so degradierend?
Ja, manchmal ja. Zum Beispiel, ich lebe das ständig, streite mich immer mit denen. Ich sage, ich bin jetzt schon Deutsche, vom Papier. Und dann zeige ich meinen Reisepass und sie fragen immer noch, welche Nationalität haben Sie? Und ich sage, sehen Sie meinen Reisepass? Deutsche, ich bin Deutsche jetzt. Und die fragen ständig, nein. Und das ärgere mich jeden Tag da. Wenn ich sage, sie hat Anspruch, weil sie Deutsche ist. Nö. Ich sage, doch. Und dann sage ich immer, bitte geben Sie mir eine Ablehnung Bescheid. Dass diese Frau hier keine Hilfe bekommt.
Weil dann kann man Anspruch einlegen und dann den nächsten Weg gehen.
Ja, das mache ich immer, ja.
Ich habe Frauen auch gesehen mit Kindern, die gerade da waren, kleinen Kindern. Das heißt, es gibt auch viele Familien, in Anführungszeichen, die betroffen sind, die zu Ihnen kommen.
In letzter Zeit sind Familien, auch volle Familien auf der Straße. Ich habe diese Woche 4 Familien mit Kindern. Habe überall telefoniert, alle Plätze sind voll. Es gibt jetzt auch Notübernachtungen für Familien, aber die können nur dort 2 Wochen sein. Und nach diesen 2 Wochen sollen sie wieder auf die Straße. Diese, die jetzt hier, die Sie gesehen haben, wohnen jetzt in einem Wohnheim. Aber das ist begrenzt auch.
Wenn Sie bis dahin keinen Wohnraum gefunden haben, dann sitzen Sie wieder auf der Straße.
Zu Besuch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
Hallo, geh halt, ich grüße Sie, Frau Rosenke.
Verena Rosenke führt mich zwischen Stapeln von Papier und Umzugskartons in ihr Büro. Der unfreiwillige Umzug der Obdachlosenhilfe von Berlin-Mitte nach Tegel ist nicht ohne Ironie. Die horrenden Mieten in Berlin haben den Verein aus dem Innenstadtbereich verdrängt, erzählt Rosenke. Und damit geht es dem Verein nicht besser als den Menschen, die er politisch vertritt. Die BAG Wohnungslosenhilfe setzt sich seit Jahren für bezahlbaren Wohnraum ein. Außerdem veröffentlicht sie jährlich Schätzungen, wie viele Wohnungslose es in Deutschland gibt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 687.000 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von etwa 4%. Und ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. Deshalb bleiben auch die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft unverändert, sagt Sprecherin Verena Rosenke.
Erstens muss alles getan werden, damit die Menschen ihre Wohnung nicht verlieren. Also Prävention ganz oben auf der Agenda. Dann geht es darum, wohnungslose Menschen mit der eigenen Wohnung zu versorgen. Dazu brauchen wir eben Wohnungen für Wohnungslose, ganz klar. Deswegen fordern wir auch, einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen, beispielsweise eine bestimmte Quote von Wohnungen, die dann ausschließlich mit wohnungslosen Menschen belegt werden. Sonst haben die zurzeit überhaupt keine Chance, wieder eine eigene Wohnung zu bekommen, weil so viele Menschen auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, sodass die Vermieterseite sich ihre Mieter aussuchen kann. Also von daher braucht es Wohnungen für Wohnungslose. Und wenn das alles nichts hilft, dann sind wir bei der Notversorgung. Die muss dann aber wirklich menschenwürdig sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass Leute dann mit 2, 3, 4 oder 5 Leuten sich ein Zimmer teilen in einem Billighotel oder in ordnungsrechtlicher Unterbringung der Kommune. Die Menschen müssen ein Mindestmaß an Privatheit haben. Das heißt, für Alleinstehende fordern wir ein Einzelzimmer. Familien, wenn sie wohnungslos geworden sind, brauchen eine abgeschlossene Wohneinheit. Dann haben sie immer noch keine eigene Wohnung. Aber zumindest muss die Unterkunft so gestaltet sein, dass es auch eine Option gibt, da wieder herauszukommen.
Einige Angebote lernen wir ja in dieser Sendung kennen, die es gibt, die Sie gerade beschrieben haben, was es braucht, damit die Menschen wieder herauskommen aus der Obdachlosigkeit. Man könnte ja sagen, reicht doch, die Kirchen kümmern sich, es gibt ein paar Stiftungen, die sich kümmern, haben wir doch da.
Ja, aber das ist viel zu wenig. Das sind ja eher die Ausnahmen, wo es wirklich dann auch frauengerechte und auch altersgerechte Versorgungsangebote gibt. Das gibt es ja längst nicht überall. Auch da müssen wir immer schauen, sind das Angebote, die wieder zur Normalisierung des Lebens beitragen. Andererseits brauchen wir in jeder Kommune, leider gibt es das noch nicht in jeder Kommune, ein gutes Präventionssystem. Also beispielsweise eine zentrale Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Das sind so Verwaltungseinheiten, die gibt es schon, wo die Kompetenzen von Wohnungsamt, Sozialamt, Ordnungsamt zusammengefasst sind. Die arbeiten auch gut, aber wie gesagt, es gibt sie nicht überall, wo die Kompetenzen von Wohnungsamt, Sozialamt, Ordnungsamt zusammengefasst sind, an die dann, wenn es zu einer Räumungsklage kommt, an diese Stelle werden diese Mitteilungen des Amtsgerichts geschickt. Und dann gibt es ja einen bestimmten relativ kurzen Zeitraum, wo eine Kommune beispielsweise entscheiden kann, Mietschulden zu übernehmen, um die Wohnung zu erhalten. Das muss aber alles relativ schnell passieren. Und da es sie leider nicht überall gibt, verlieren, wie wir finden, unnötigerweise Menschen ihre Wohnungen, die beim guten Hilfesystem, also beim guten Präventionssystem, hätten erhalten werden können. Andererseits gibt es zunehmend gute Beispiele für gelungene Prävention, auch für gute Projekte für Wohnungslose. Es gibt Kommunen, die sind da sehr innovativ unterwegs, um Wohnraum für wohnungslose Menschen zu akquirieren, indem sie bestimmte Anreize für Vermieter zur Verfügung stellen, die dann im Gegenzug sich verpflichten, über viele Jahre, über 10, 15 Jahre an wohnungslose Menschen zu vermieten. Wie gesagt, das gibt es alles, aber eben nicht flächendeckend. Das ist das Problem und deswegen sehen wir uns in der Pflicht, dafür zu werben, sich auf diesen Weg zu begeben und nicht einfach wohnungslose Menschen über Jahre in irgendwelchen Unterkünften, die oft eben auch nicht menschenwürdig ausgestaltet sind, unterzubringen. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history?
Zu Besuch im Quartier 67 im Kölner Süden. Wir haben erst Anfang November und trotzdem wurde hier schon die Weihnachtszeit eingeläutet. An den Türen baumeln bunte Weihnachtsmänner und goldene Schleifen.
Hier ist noch der Wunschzettel.
Ja.
Okay. So, weil sie möchte das, so ein Acryl, wünscht sie sich.
Ah, okay, sie hat das dann praktisch so.
Richtig.
Ah ja.
Acryl.
Aber ich habe mal gegeben.
Ja, ich habe es gesehen.
Katja Kalibe verstaut ordentlich die gesammelten Zettel. Sie kennt die Weihnachtswünsche der Verfasserin und freut sich, dass sie erfüllt werden können. Denn ihre Schützlinge haben alle schon eine harte Zeit erlebt.
Damit das nicht austrocknet. Genau.
Insgesamt leben 6 Seniorinnen im Quartier, alle über 60 Jahre alt und alle waren in ihrem Leben von Obdachlosigkeit bedroht oder haben eine Zeit lang ohne eigenes Zuhause gelebt. Hier im Quartier des SKF, des Sozialdienstes katholischer Frauen, sollen sie wieder zur Ruhe kommen. Heide zum Beispiel, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören möchte. Die kleine, drahtige Frau ist 69 Jahre alt. Nachdem sie von Berlin nach Köln zog, fand sie keine Bleibe, die sie mit ihrer Rente bezahlen konnte. Das Wohnungsamt steckte die Seniorin monatelang in eine Unterkunft für Obdachlose. Von den Betreibern werden diese Häuser beschönigend Hotel genannt. Dabei, erzählt Heide mir empört, als wir zusammensitzen, sind es oft heruntergekommene Zimmer. Diesen Raum müssen sich die Wohnungslosen mit anderen teilen.
Und dann immer mit jemandem auf dem Zimmer, mit dem einen nichts verbindet. Und man muss wirklich sich vor dem Ausziehen waschen. Und man muss alles mit dem teilen, als ob man mit dem verheiratet wäre. Selbst meinen Ehemann möchte ich nicht Tag und Nacht um die Ohren haben.
Und wie war das dann als Gefühl, als Sie dann endlich hier in die Wohnung konnten?
Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, mal wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.
Was gehört zu diesem normalen Leben in Anführungszeichen dazu für Sie?
Ich kann selber bestimmen, was ich tue, wann ich es tue. Ich bin ja auch nicht mehr berufstätig. Das heißt, ich kann sowohl über den Raum, der mir zur Verfügung steht, als auch über die Zeit frei verfügen. Wenn ich mal zu nichts Lust habe, dann mache ich nichts. Und wenn ich nachts basteln will, dann bastel ich nachts. Ich störe niemanden. Oder wenn ich leise genug bin, kann ich auch Musik hören mit Kopfhörer oder so.
Im Quartier 67 hat jede Frau ein eigenes Zimmer mit Küchenzeile und Bad. Außerdem gibt es einen Gemeinschaftsraum mit Sofa und Bücherregal. Bei Bedarf hilft eine Hauswirtschafterin beim Aufräumen und Wäschewaschen sowie eine Krankenschwester, wenn Medikamente eingenommen werden müssen. Ein einmaliges Projekt in Nordrhein-Westfalen. Dabei ist der Bedarf riesig, sagt Sozialarbeiterin Katja Kalibe.
Als ich in der Wohnungslosenhilfe angefangen habe zu arbeiten, war ich überrascht, es sind vor allem ältere Frauen. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht die jüngeren Frauen sind, die auch vielleicht auf der Straße gelebt haben. Aber es sind vor allem die älteren Frauen, die auch vielleicht gar nicht auf der Straße gelebt haben, sondern im eigenen Wohnraum waren. Und dann kann der plötzlich nicht mehr finanziert werden, weil etwas im Leben passiert. Entweder Trennung oder jemand stirbt weg. Ich habe auch einen Fall, da hat die Frau einen Elternteil gepflegt in einer gemeinsamen Wohnung. Dieser Mensch ist verstorben und somit war die Wohnung zu groß. Und sie konnte diese Wohnung nicht mehr halten und musste dann auch in die Wohnungslosigkeit gehen. Ne?
Sie haben gesagt, Sie haben hier eine Krankenschwester, die mitversorgt. Wo genau merken Sie, dass es hier notwendig ist?
Also wir hätten eine Krankenschwester. Leider ist die Stelle nicht besetzt. Also es wäre eine 25% Kraft. Und es ist dringend wichtig, weil bei manchen Frauen geht es vielleicht auch schon in die Richtung Pflege, um da auch eine medizinische Einschätzung zu haben. Und es gibt zum einen medizinische Schwierigkeiten. Ich glaube auch, es gibt psychische Schwierigkeiten. Ich glaube, ein Leben, wenn die Wohnung prekär ist, das ist mit sehr viel Stress verbunden. Und wenn das dann über eine längere Zeit geht, ne, dann wird dieser Stress dann auch chronisch. Und ich glaube, wenn dann Menschen einen sicheren Platz haben, dann kommen die erst auch mal in so eine Ruhephase. Da ploppen manchmal auch so medizinische Sachen dann auch auf, dass plötzlich dann die Leute kränker werden oder dass oft sind es Herz-Kreislauf-Probleme. Es sind dann auch Depressionen, es sind dann, ich sage jetzt mal, vom Gesamtzustand vielleicht auch die Leute, die in der Wohnungslosigkeit sind, die gehen vielleicht auch nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen, wie jetzt bei den Frauen Gynäkologe oder Zahnarzt. Und das kann dann alles wieder angegriffen werden, dass man dann mit den Frauen dann zum Beispiel eine Zahnbehandlung anstrebt. Oder auch mal sagt, okay, eine Vorsorge beim Gynäkologe, die wäre jetzt auch mal wieder dran.
Aber die Skepsis gegenüber Ärzten ist groß. Das erlebt Peggy Rösler regelmäßig. Sie ist Hauswirtschafterin im Quartier und hat gerade eine Ladung frische Wäsche zusammengelegt. Gleich geht sie mit einigen Bewohnerinnen Kuchen essen, im Eiscafé um die Ecke. Sie begleitet die Frauen auch in die Arztpraxis, wenn gewünscht. Allerdings haben viele in ihrer Obdachlosigkeit negative Erfahrungen gemacht, erzählt sie, und brauchen Zeit, um wieder Vertrauen zu fassen.
Viele Klienten von uns sehen halt auch nicht den Bedarf. Also ich bin nicht krank, obwohl sie halt krank sind. Also es dauert wirklich lang, ehe wir sie zur Untersuchung kriegen. Sechs Zahnbehandlung. Ne? Also auf der Straße ist das gar nicht den Leuten bewusst geworden, dass sie halt krank sind. Und wie gesagt, erst hier zur Ruhe kommen und dann kommen die ganzen Wehwehchen. Und das dauert wirklich lang. bis wir sie zum Arzt begleiten können.
Ja. Und was machen Sie dann, um denen die Angst zu nehmen? Ich meine, die haben nun mal Angst davor oder weigern sich, sind skeptisch.
Wir reden denen gut zu und immer wieder reden und immer wieder reden und immer am Ball bleiben, das ist ganz wichtig. Von daher, wir lassen den Frauen die Zeit, wir sind natürlich halt auch einfühlsam, wir hören zu. Ne, das ist das auch, was die Frauen halt auch brauchen. Und wenn sie einmal Vertrauen zu uns gefasst haben, dann läuft das.
Ja, ich habe gerade gesehen, wie Sie eine Bewohnerin hier mal am Arm gestreichelt haben. Zwischendurch auch mal Berührung körperlich?
Richtig. Ja, auf alle Fälle. Drücke, liebevolle Worte. Genau, das haben die halt auf der Straße vermisst. Und von uns kriegen sie es halt.
Problematisch wird es, wenn eine der Frauen pflegebedürftig wird. Im Hausflur ist zwar ein Treppenlift installiert und alle Zimmer sind mit ebenerdiger Dusche ausgestattet. Aber Pflege kann das Personal im Quartier 67 nicht leisten. Und deshalb müssen Bewohnerinnen mit entsprechendem Bedarf umziehen. Gerade haben Hauswirtschafterin Peggy Rösler und Bewohnerin Heide so einen Fall erlebt.
Wir hatten jetzt auch eine Klientin, die ist dann an Demenz erkrankt. Das ist dann halt nicht mehr in unserer Arbeitskraft und die haben wir dann halt an andere Einrichtungen vermittelt.
War das ein Thema hier unter den Bewohnerinnen, dass jetzt eine von ihnen tatsächlich auch das Zuhause, was sie jetzt wieder gefunden hat, verlassen muss und doch nochmal in eine andere Einrichtung muss?
Ja, sie wollte ja zunächst nicht, aber es war halt so, ich habe sie mal hier auf dem Boden gefunden und hat aber nicht gerufen. Wenn ich nicht zufällig hier vorbeigegangen wäre, hätte ich die gar nicht gefunden. Die hätte die ganze Nacht da gesessen. Und natürlich ist sowas auch ein Thema.
Und ja, also die Frauen haben Angst wirklich danach gehabt, wenn mir das passiert, ich muss auch weg. Also ganz klar.
Das heißt, es ist eine große Angst, hier wieder weg zu müssen, für Sie auch?
Ich war noch nie in der Situation, dass ich irgendwo weg muss. Ich war bisher immer nur in der Situation, dass ich weg wollte.
Selbstbestimmt.
Ja, also ich möchte zumindest das Gefühl haben, ich habe selber entschieden.
Ich bin wieder bei Ilse Kramer in Köln. Es ist Donnerstagabend und das bedeutet für die 63-Jährige schnibbeln und kochen. Denn die ehemals wohnungslose Frau unterstützt jetzt selbst andere Hilfsbedürftige. Gerade bereitet sie gemeinsam mit einer Praktikantin das Abendessen vor in einer Notschlafstelle für Obdachlose. Auf dem Backblech stehen herzhafte Muffins und Ilse Kramer schält Äpfel.
So, du kannst jetzt mal diese erste Ladung da reinpacken, bitte.
In welchen denn?
Da, ja. Und dann musst du sehen, in ungefähr 20 Minuten. Länger braucht das dann nicht.
Frau Kramer, jetzt wird hier ordentlich gewerkelt, beziehungsweise ja. Sie haben eigentlich schon viel getan. So ein ordentliches Abendbrot gehört dann heute Abend auch mit dazu zum Angebot?
Ja, also bei uns gehört das Abendbrot von Anfang an mit dazu. Wir waren, glaube ich, von den ganzen Gruppen die Ersten, die gesagt haben, hier gibt es warmes Essen auch.
Die Gruppe, das ist die Initiative Wohnen, Bauen, Arbeiten. Sie hat auf einem ehemaligen Kasernengelände in Köln-Ossendorf bezahlbaren Wohnraum geschaffen für Obdachlose. Ein gemischtes Quartier, in dem auch Familien, Alleinerziehende oder Geringverdiener wohnen. Hier hat Ilse Kramer nach über einem Jahr Obdachlosigkeit eine Wohnung gefunden, die sie bezahlen kann. Und in den Wintermonaten öffnet sie hier einmal pro Woche die Notschlafstelle für Obdachlose.
Das klingt ja wie in einem alten Schloss hier.
Ja, das ist also
hier in dem Raum können bis zu 6 Leute schlafen.
Ja, also wir haben jetzt hier, ich sehe so Liegen, die kennt man auch von Sanitäter, sind so Sanitäterliegen genau, sozusagen.
So Festivalliegen oder ja. So, ne?
3 Stück und ja. Dann sehe ich ein paar Schlafsäcke und aber noch Luftmatratzen.
Wir haben Isomatten, wir haben jetzt von der Wohnungslosenseelsorge noch Schlafsäcke und Isomatten geholt. Aber die meisten Leute, die hier hinkommen, denen ist das egal, die schlafen auch auf dem Boden. Das ist halt, glaube ich, einfach Gewohnheit. Also es ist nicht schön, es ist kein Luxus, aber es ist ein Dach über dem Kopf.
Ja. Und die kommen dann auch, sagen Sie, regelmäßig, weil die wissen, was sie hier haben.
Die meisten kommen schon regelmäßig, auf jeden Fall.
Wie ist denn das überhaupt dann auch? Also ich sehe hier eine Toilette ist noch da mit der Möglichkeit.
Die Dusche ist da.
Die ist aber auch Unisex, also für Männchen und Weibchen.
Ja, ja. Also eine andere Möglichkeit hatten wir, glaube ich, nicht.
Gut, waschen, ich kann das die Dusche abschließen, ja. Aber sonst so körperliche Intimitäten gibt es halt nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass das irgendwo angesagt ist.
Privatsphäre ist nicht.
Nee.
Es erwartet aber auch keiner von denen, die kommen.
Ich glaube, dass die meisten froh sind, dass sie überhaupt ein Dach haben.
Ilse Kramer engagiert sich auch politisch bei der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Sie will auf diesem Weg dafür sorgen, dass deren Bedürfnisse in den Kommunen eine größere Rolle spielen. Ilse Kramer ist stolz darauf, jetzt wieder auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben selbstständig zu meistern, ohne Hilfe.
Als ich dann hier hingezogen bin vor 3,5 Jahren, hätte ich eigentlich auch zum Jobcenter gehen können. Und die hätten mir eine komplette Wohnungseinrichtung bezahlen müssen. Ich habe mir aber alles selber besorgt. Also ich meine, ich habe an der Waschmaschine, ich glaube, 5 Monate abbezahlt oder so, weil das für mich wichtig war, dass ich gesagt habe, ich will eine eigene Waschmaschine. Ich meine, ich wasche hier auch nicht jeden Tag oder so. Ne?
Aber es ist gut, eine eigene zu haben.
Was eine eigene, eben.
Gibt es noch so andere Sachen? Eine eigene Kaffeemaschine vielleicht? Oder?
Nicht.
Was ist noch so wichtig, was zu haben, wo man sagt, das sorgt dafür, dass man sich wohlfühlt?
Dass ich sagen kann, so, ich mache jetzt hier, was ich will. Das ist jetzt meins. Oder ich kann auch sagen, dich will ich jetzt hier drin sehen oder dich will ich hier nicht sehen. Oder ich selber entscheiden zu können, wann mache ich den Fernseher an, wann mache ich den Fernseher aus, mache ich den überhaupt an.
Und was ist mit so Sachen wie eigenes Geschirr, also, eigene Handtücher?
Das habe ich eh. Also eigene Handtücher oder so habe ich von Anfang an gehabt.
Auch wenn Sie bei den unterschiedlichen Freunden gewohnt haben?
Ja. Also ich habe immer darauf geachtet, dass das Sachen waren, wo ich sagen konnte, das ist mein eigenes.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie sowieso nicht mehr so richtig viel Kram hatten. Man hat aber doch so Sachen, an denen man sehr hängt. Also was wie Fotos, Tagebücher vielleicht.
Ich hab ein paar Fotos habe ich noch, aber ansonsten Tagebücher schreiben habe ich mir ziemlich früh abgeschminkt. Aber es war irgendwann klar, du schreibst in so ein Tagebuch, ohne zu überlegen, irgendwelche Sachen rein. Und irgendwann ist dieses Tagebuch weg oder ist in falschen Händen gelandet. Und mit sowas fange ich auch gar nicht erst an.
Und was unterscheidet die Ilse Kramer von vor 20 Jahren, sagen wir mal, zu der von heute?
Boah, schwere Frage, die grauen Haare.
Und innerlich?
Ja, ich bin ruhiger. Also ich meine, ich wusste schon immer, was ich wollte. Aber ja, jetzt mache ich es.
In den vergangenen 10 Jahren, sagt Ilse Kramer, hat sich einiges geändert für Obdachlose. Es gäbe endlich Angebote speziell für Frauen, wenn auch noch zu wenige. Und die Reaktion der Bevölkerung auf Wohnungslose sei heute eine andere.
Seit jedem normalen Wohnungsmieter eigentlich klar sein müsste, oh Scheiße, wenn ich hier wegen Eigenbedarf raus muss, finde ich so schnell keine Wohnung.
Also dass das Verständnis größer
ist. Dass das Verständnis größer geworden ist. Also ich glaube, dass wirklich vor 10 Jahren noch jeder gesagt hätte so, na und, muss das Arschloch halt raus, selber dran schuld. Oder guck dir den Penner an, hätte er seine Miete bezahlt, wäre alles kein Problem. Wenn ich mir heute überlege, wenn ich als Paar arbeiten gehe und verdiene, keine Ahnung, 3.500 Euro zusammen, habe ein Kind und finde damit keine bezahlbare Wohnung, dann fange ich aber an, mir Gedanken zu machen. Ne?
Und begegnen die Menschen seitdem auch Obdachlosen anders?
Ich glaube ja. Also ich denke mir, eine bestimmte Schicht dieser Menschheit ist Obdachlosen gegenüber schon immer anders begegnet. Aber ich denke, dass die gezielt jetzt merken, oh Scheiße, wir könnten morgen echt die Nächsten sein.
Die Unsichtbaren, wenn Frauen ohne Obdach sind. Das war das Thema heute im Wochenendjournal. Hier übernimmt gleich der Schauspieler Fabian Hinrichs das Mikrofon in der Sendung Klassik, Pop etc. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch ein schönes Wochenende.